Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Moin moin und danke fürs Einschalten. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß jetzt bei Tores Tea Time auf dem Backensholzer Hof. Vorab möchte ich dir noch meine beiden neuen Sponsoren für die Audio-Podcasts vorstellen. Das sind René Holling und Daniel Satschik, beide von der Postbank Finanzberatung. Du hast Interesse an einem Neubau, an Eigenheim, aber kein Eigenkapital, nicht sonderlich viel zurückgelegt? Das macht gar nichts. René Holling und Daniel Satschik sind die Männer für das schnelle Geld. Was das genau heißt und wie du davon profitieren kannst, das erfährst du auf den Instagram-Seiten von beiden. Meld dich doch einfach bei René Holling oder Daniel Satschik. Beide sind hier im Podcast unten verlinkt. Auf eine Tasse Tee mit Thilo Metzger-Petersen auf dem Backensholzer Hof. Sein Käse ist weltberühmt und hochdekoriert, gerade ausgezeichnet worden mit dem Welt Cheese Award, und auch sein Hof ist gerade ausgezeichnet worden beim Bundeswettbewerb für ökologischen Anbau. Wir wollen heute die Tea Time nutzen, um herauszufinden, was sich noch alles auf dem Hof befindet, was seinen Käse so einzigartig macht, was Backensholz so einzigartig macht und wie Thilo und seine Familie den Planeten retten wollen. Das und viel mehr jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sag moin Thilo, schön, dass das mit uns beiden hier geklappt hat.
Sehr schön, hallo Tore, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Wo befinden wir uns gerade hier?
Wir sind in der Hofküche. Das ist unser Restaurant hier auf dem Hof und wir sind explizit im Käsekeller. Sieht man da hinten ein paar Käse bei uns. Also es ist ein Teil des Gastraums quasi, wo man denn genießen kann, wenn es denn geht.
Wenn es denn geht.
Genau.
Kommen wir gleich drauf. Kurz zur Klarstellung, du sagst, es ist der Käsekeller. Sind das alle Leibe, die ihr hier habt?
Nee, das sind nicht alle. Also es denken manchmal Leute, aber das ist natürlich nur ein Showroom.
Ne? Und ein Bruchteil, will ich fast sagen.
Minimaler Bruchteil.
Dann genau. Sag doch mal kurz, um die Spannung aufrechtzuerhalten, wie viele Käseleibe gibt es hier auf dem Hof?
Ja, also von dem, das ist ja der große Deichkäse, wiegt so 4-5 Kilo, haben wir in der Hochzeit 10.000 Stück auf dem Hof. Genau, also je nach Saison. Ne? Aber, und das
von
sind
diesen
jetzt,
fetten Dingern da?
Von den fetten Dingern, ja, genau.
Das ist eine Menge.
Da sind ein paar, ja, genau. Kann man viel Käsefondue machen. Ja.
Richtig, sehr schön. Wollen wir gleich drüber sprechen? Ich habe drei Fragen mitgebracht, um dich als Person kennenzulernen. Mhm. Als erstes, ich habe schon gehört, du isst gerne, aber was isst du denn eigentlich am liebsten?
Oha. Ich esse total gerne. Also meine ganzen Gedanken kreisen eigentlich permanent ums Essen. Das ist so.
Deshalb auch die Hofküche, ne?
Deswegen die Hofküche, deswegen Käse, deswegen lecker ist irgendwie immer so. Das ist immer so eine Denkblase oben, die so schwirrt um mich rum. Ja. Pasta ist auf jeden Fall so ein Oberding, aber ich mache gerade FDH, deswegen ist Pasta gerade nicht so angesagt. Aber grundsätzlich mediterrane Küche finde ich total schön, vor allem weil wir italienische Wurzeln haben. Meine Mutter ist oder ihr Vater ist Italiener, da kommt auch viel unser Tischkultur her. Mhm. Selbstgemachte schöne Sachen, also von bis.
Ja. Solltest du mal Freizeit haben, wie beschäftigst du dich da am allerliebsten?
Kochen.
Ja? Ja.
Nee, wirklich. Also ich koche eigentlich jeden Abend. Ist für mich dann so der Ausgleich nach dem Job. Ja. Natürlich viele One-Pot-Wonders, also schnell zusammengewürfelte Sachen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann darf es auch was Kompliziertes sein. Seit kurzem habe ich das Brotbacken entdeckt. Macht total Spaß. Kitesurfen ist auf jeden Fall ein Thema im Sommer. War diese Saison schwierig, weil ich Papa geworden bin vor 8 Monaten.
So ein Ärgernis.
Ist toll, aber das war, sag ich mal, die Prioritäten haben sich denn gegen das Kitesurfen hin zu unserer Tochter natürlich ein bisschen verschoben.
Das hoffe ich.
Genau. Ja, toll, toll, toll. Auch ein bisschen feiern und so. Soll auch nicht zu kurz kommen.
Nein,
ein bisschen unterwegs sein. Ja. Und mit dem Tennis habe ich jetzt angefangen mit meinem Bruder zusammen.
Ja.
Das ist großartig.
Ja. Aufs Feiern komme ich gleich drauf zu sprechen, noch eine lustige Anekdote. Letzte Frage, was ist dein Lieblingskäse von euch?
Ja, also du hast ja gefragt, ob wir nicht auch ein bisschen Käse probieren können, und selbstverständlich. Deswegen habe ich 3 Käse mitgebracht, die sieht man hier vorne.
Ganz uneigensinnig habe ich das, by the way, gefragt.
Selbstverständlich. Ja. Das sind so meine Käse für die einsame Insel, sag ich mal. Weil ich kenne ja die Frage, welcher ist dein Lieblingskäse, und ich kann mich auf einen nicht reduzieren. Also ich mag schon sehr charaktervolle Käse. also muss da Geschmack hinter sein. Wenn man damit jeden Tag zu tun hat, dann braucht man irgendwann auch ein bisschen mehr Feuer. So. Und ich Cremeer zum Beispiel, also Weichkäse, Zartfliesen, Blauschimmel. Ich bin ein riesen Blauschimmel-Fan.
Das ist ja gewöhnungsbedürftig, ne? Blauschimmel, also das genau. Macht nicht jeder.
Nö, ist so eins oder null. Also ja. Genau, würde ich sagen. Oder halt was ganz Altes. Ne?
Das ist so wie Marmelade auf dem Käse oder nicht? Manche mögen es, manche nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Ich mag es sehr gerne, muss ich sagen.
Also oh, ich das bin, überrascht. Ja. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, dass ich auch euren Käse gerne mit Marmelade esse.
Tue ich auch. Also jetzt okay. Ist es raus.
Jetzt, aber, jetzt haben wir ein Highlight.
Genau. Also ich finde, es ist immer erlaubt, was schmeckt. Und grundsätzlich, man sollte vielleicht, oder wenn man das ernst meint mit dem Probieren und mit der Sensorik, alles erstmal solo probieren und auch beim Käse nicht sofort zuquasten und auch nicht auf jedes Gericht sofort Ketchup drauf oder mit Sojasauce irgendwie nochmal, das ist erlaubt. Aber einmal dem Koch oder dem mir oder uns die Chance geben, den Geschmack einmal auch vorzustellen. Und danach kann man machen, was man will, weil Geschmack ist subjektiv.
Cool. Genau. Sehr gut. Dann komme ich zur angesprochenen Anekdote.
Ja, bin gespannt.
Echt unglaublich. 2018, ich war gerade im Auslandssemester in Australien und ein Wochenende dann in Neuseeland gewesen. Mhm. Wir fuhren durchs Land. Und hatten uns dann irgendwann nichts mehr zu erzählen. Und dann stand da ein Tramper an der Straße. Und wir wollen wir den mitnehmen. Wie gesagt, wir hatten nichts mehr zu erzählen. Der kann sich bestimmt ein bisschen unterhalten. Und er hielt ein Schild, dass er auch Richtung Airport wollte. Ich sagte, gut, komm. Klar, ja. Nehmen wir mit. Ja. Jo, er kommt hinten rein, ist ein Franzose. Schnackt ein bisschen, nimmt man die Themen auch schnell weg. Und dann fragt er, und wo kommt ihr aus Deutschland her? Ich sag ja, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, falls du das kennst. Kennst, dann sagt er, oh, do you know Bachblütenfestival? Ja, ja klar, das ist hier klar. Gleich um die Ecke. Ja. Oh yeah, friend of mine lives there. Mhm. I don't know if you know Backensholzer.
Ja.
Sag, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er ein Kumpel von dir ist oder von deinem Bruder. Auf jeden Fall ein Franzose, mit dem du, dein Bruder, auf dem Bachblütenfestival war, den ich in Neuseeland an der Straße als Tramper mitgenommen habe.
Das ist Zufall, das ist schön.
Es ist ein riesiger Zufall. Und nun löse auf. Gibt's diese Person oder nicht?
Gibt's bestimmt, aber ist wahrscheinlich von meinem Bruder. Mein Bruder hat einen großen Freundeskreis in Frankreich. Also die Freundeskreise von uns sind zusammengeschmolzen. Ja. Er hat in Göttingen in seiner Studienzeit mit einem Franzosen zusammen gewohnt. Und die kommen tatsächlich für sowas wie Bachblüten, Psytrance-Festivals und so gerne mal nach Deutschland, um ein bisschen zusammen zu feiern. Also es kann sehr gut sein, dass es genauso war, ja.
Herrlich. Ja. Das war an sich so mein erster Berührungspunkt mit euch. Mhm. Ein paar Jahre später sitzen wir hier in eurer Hofküche. Ich freue mich sehr. Sag doch mal, was ist denn deine Pläne mit diesem Restaurant, in dem wir uns gerade befinden? Mhm. Das ja, wie du schon zu mir eingangs sagtest, bis Ende Februar noch erstmal dicht ist.
Ja. Also die Hofküche oder zu Backensholz natürlich ein bisschen allgemein. Wir sind ein Biohof. Und also mit Hof, mit Käserei, Kindergarten, Biogasanlage.
Und nicht so viel Spoiler.
Okay, Entschuldigung. aber um das zu verstehen, sage ich mal, das letzte bisschen, was wir jetzt dazugekommen ist, ist der Hofladen mit einem Restaurant. Und was wir wollen, ist so ein bisschen zurück in die Direktvermarktung, also zurück zu dem direkten Gäste- oder Kundenkontakt, weil wir viel von unserem Käse über den Großhandel loswerden mittlerweile. Und da kam im Prinzip dieses Restaurant, haben mein Bruder und ich uns so ein bisschen überlegt als unsere eigene Bühne. Also wir wollen uns unsere Bühne schaffen, indem wir einerseits unsere Produkte präsentieren können, aber auch irgendwie eine Message rausbringen können. Weil nur über den Käse und nur über Kühe melken ist das mit Message manchmal ein bisschen schwierig von der Kommunikation. Und daher haben wir uns dann auch konsequenterweise dazu entschlossen, ein Bio-Restaurant aufzumachen. Und wir arbeiten ausschließlich mit Bio-Zutaten, sind auch zertifiziert natürlich, sind feinheimisch Restaurant, auch das... oder das bedeutet, 60% der Zutaten mindestens kommen aus Schleswig-Holstein und keinerlei Convenience, was leider in der Gastronomie gar nicht mehr selbstverständlich ist, muss man auch drüber sprechen. Und wir wollen, sage ich mal, auch zeigen, dass Gastronomie oder das Erlebnis des Essengehens, darum geht es eigentlich mehr, es geht um Genuss und Spaß und Kulinarik, dass das natürlich auch in einem ökologischen Kontext mindestens so viel Spaß machen kann und gut schmecken kann. Und am Ende ist für mich so ein Ding, wenn je mehr Leute hierher kommen, aus den verschiedensten Gründen, ob sie jetzt Öko unterstützen oder nicht, ist mir erstmal total egal. Aber sie tun ja was Gutes für uns, den Planeten und für alle, indem sie so konsumieren, wie sie es nur hier können. Und das finde ich irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Und das salonfähig zu machen. Also wir haben in Schleswig-Holstein 2 Bioland Gold, nennt man das, also in dem hohen Zertifizierungsstatus, biomäßig 2 Restaurants, die das haben, in ganz Schleswig-Holstein. Das ist,
und ja, in einem davon sitzen wir?
In einem sitzen wir, genau. Also das darauf, das ist natürlich toll. Also, ja, ne, aber
da kann aber auch nicht jeder was mit anfangen direkt.
Nee, wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist die ganzen anderen, keine Ahnung, 10.000 Stück, die tun es halt nicht. Mhm. Und damit will ich auch keinem Kollegen vors Schienbein treten. Aber ich will, sag mal, der Gast hat das gar nicht auf dem Schirm. Also zu Hause wird viel Bio konsumiert, ja, immer mehr. Wir sind fast bei 10%, glaube ich, deutschlandweit. Aber in den Restaurants halt noch gar nicht. Und ob es einen Stern hat oder nicht, selbst da wird es halt nicht, es wird halt nicht angefasst, das Thema, noch nicht. Und das wollen wir gerne ein bisschen ändern.
Vielleicht, weil die Restaurantbetreiber Angst vor den auch dadurch noch höher werdenden Preisen haben, dass irgendwann der Verbraucher sagt, ey, ich bleib zu Hause, ich koche da.
Bestimmt, aber also, es gibt ja gute Ideen, ne? Zum Beispiel Fleisch als Beilage und nicht als Hauptgeschichte oder Ganztierverwertung. Ja. Und es gibt natürlich viele Konzepte, die brauchen dann vielleicht den besseren Handwerker, die brauchen ein bisschen mehr Kreativität, auch in der Küche oder in der Betriebsführung. Also wir müssen uns 8 Wochen, bevor wir Fleisch brauchen, überlegen, was wir brauchen, weil es muss ausgesucht werden, geschlachtet werden, abgehangen, zerteilt, bis es ankommt. Wir können nicht anrufen und morgen kommt was. Das ist halt ein bisschen andere Planung, aber ja, das macht man zweimal, hat man das auch raus. Mhm. Und das finde ich, also das macht halt Spaß. Wenn man einfach ein Restaurant aufzumachen, alles zuzukaufen, Tüte auf, fertig, geht. Also muss man auch können. Aber wir sind, glaube ich, insgesamt schon recht anspruchsvoll mit uns. Und dann war es auch klar, dass wir auch im Restaurant irgendwie Lust haben, natürlich ein bisschen mehr zu versuchen. Und vor allen Dingen essen wir gerne. Und deswegen ist eigentlich das Restaurant, also die meiste Zeit sitzen wir hier und genau, und probieren unsere Gerichte, ob sie denn auch gut sind.
Seid ihr denn die Einzigen, die hier essen, oder kommen auch Leute zum Essen?
Nein, also selbstverständlich kommen auch Leute. Tatsächlich ist die Pandemie echt für uns sehr, sehr schwer, muss man sagen, weil das Restaurant gibt es ja erst seit 2019.
Und ihr seid ja, das Restaurant ist ja auch nicht am Husumer Hafen.
Nee, das ist nicht am Husumer Hafen. Sag mal, wir brauchen jetzt einfach mal 3-4 Jahre geöffnet, um uns auch den Namen erkochen zu können, sag ich mal, dass man gut hier hinkommen kann. Also natürlich haben wir, also ich finde, wir haben eine sehr tolle Küche, eine tolle Mannschaft in der Küche, auch im Service. Und auch das Erlebnis, auf einem Hof zu sein, zu wissen, was ich esse und wenn man möchte, durch einen Kuhstall zu gehen, also das ist ja alles erlaubt bei uns, wir sind sehr offen, und sich die Tiere anzugucken und zu sagen, jetzt bestelle ich mir ein Steak. So, das ist halt gelebte Transparenz. So, und
das ist wirklich eine Transparenz.
So, das ist toll. So, und ob jetzt in Nordfriesland das Bedürfnis danach so groß ist, ist die Frage. Also dieses Restaurant hat in Anklängen vielleicht auch ein bisschen was Urbanes, sag ich mal, von dem Gedankengut. Aber wir sind nun mal hier so und wir wollen ja auch hier unsere Region mitprägen. Und ich finde, wir sind eine total fortschrittliche Region in Nordfriesland. Kulinarisch können wir mit Sicherheit noch hier und da ein bisschen was draufpacken, so würde ich sagen. Und das wollen wir einfach mitmachen.
Es ist ja sehr authentisch, wenn man bei euch in der Hofküche sitzt. Mhm. Auch geruchstechnisch.
Ja, kann sein. Ja, ich rieche das nicht mehr.
Du riechst es nicht mehr. Nee. Man kommt rein und sagt, ja Mensch, das... Hier könnte es Käse geben.
Ja.
Ist das bewusst so? Ich meine, vorne ist ja auch der Verkaufsbereich. Das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden.
Nee, lässt sich nicht vermeiden.
Wenn man es wollte, sicherlich. Mhm. Aber es ist nicht gewollt?
Ist es noch nie aufgefallen. Witzigerweise, ich bin heute Morgen mit meinem Bruder zum Tennistraining gefahren und der hat irgendwie seit 2 Wochen irgendeinen Käse im Auto liegen, weil er vergessen hat, den rauszunehmen und sagt, du, das riecht hier so doll nach Käse und ich rieche das nicht mehr. Also ich umgebe mich ja so viel mit Käse, dass das für mich gar nicht mehr so spürbar ist. Ich rieche auch den Bauernhof nicht mehr, weil das, also die Gülle oder sonst was, das kennt, glaube ich, jeder Landwirtssohn oder Landwirtskind. Ist nicht bewusst, aber finde ich schön, dass so ist.
Ja, und wenn es auch keine Rückmeldung oder negativen Rückmeldungen dazu gibt,
nö,
ist auch wunderbar.
Bisher,
ich glaube, hier wird Authentizität und das Leben hier vor Ort gelebt.
Ja. Das denke ich auch. Das
sehr cool. Wenn du 3, 5, 10 Jahre weiter denkst und an deine Hofküche denkst, was ist dein Plan, was ist dein Ziel, was kann man hier konsumieren und wie?
Mhm. Gute Frage.
Danke.
Kann man ja auch mal was zurückgeben, ne?
Ja, danke sehr.
Aber was ist denn unser Ziel? Also natürlich wollen wir, dass der Laden brummt, das ist klar. Und das Ziel...
auf dem Teller liegen?
Was soll auf dem Teller liegen? Auf dem Teller soll nur was vom Hof liegen. Also das Thema des Restaurants ist ja jetzt schon vom Hof auf den Teller. Mhm. Wir schaffen es natürlich jetzt zum Beispiel das Rindfleisch, Kalbfleisch komplett selber, alle Milchprodukte selber zu machen. Haben dafür auch in der Käserei wieder rumprobiert, mal Creme fraiche machen, stichfesten Joghurt, sonst was. Also da findet dann auch der Austausch statt zwischen den Betrieben. Gemüse schaffen wir noch nicht so viel. Also wir haben ein Gewächshaus, da werden dann Tomaten angebaut. Und das will ich... Ich will die komplette Unabhängigkeit. Das ist jetzt erstmal meine Wunschblase, zu sagen, eine Küche zu präsentieren, die ja auf einem Hektar stattfindet, die genau da stattfindet, wo man gerade sitzt. Und dann heißt das natürlich, im Sommer muss ich einwecken für den Winter. Und im Winter habe ich dann eben keine Tomate oder nur eingelegte Tomaten. Und die Frage ist, ob man das, also es gibt ja ein Restaurant in Berlin, das ja bekannt ist, das Nobelhart und Schmutzig, deren Leitspruch ist brutal lokal. Die haben gesagt, wir nehmen alles maximal, soweit ich weiß, aus einem Radius von 50 Kilometern. Das heißt, kein Pfeffer, kein sonst was. Also konsequent, ne? Also nicht nur so, wie wir das machen, sag ich mal. Also im Vergleich zu denen sind wir Anfänger. Das ist, glaube ich, schon eine sehr harte Nuss. Da muss es auch nicht hingehen, weil das polarisiert schon sehr, sehr doll. Aber die Grundzutaten, Gemüse, Fleisch, Salat, Kräuter, die will ich alle hier anbauen. So, und das geht halt nach und nach. So, und jetzt haben wir natürlich viele Kollegen, Gunnar Söth, Heinrich Thees, Görresau, Johansen in Sprakebüll zum Beispiel, von denen kriegen wir Geflügel. Das sind alles Bioland-Kollegen. Das finde ich auch total in Ordnung und legitim. Ich rechtfertige das vor mir selber eher, ne? Dass ich 40 Kilometer fahren muss, um Geflügel zu holen, was eigentlich wenig ist.
Ich wollte gerade sagen, selbst das ehrt dich ja schon, dass du dich dafür rechtfertigst, ja, eine 40-Kilometer-Strecke in Anspruch zu nehmen.
Genau, aber das ist halt der interne Anspruch. Und natürlich weichen wir es hier und da auf und sagen, komm, wir wollen auch nicht dogmatisch sein. Und das also ist mir ganz wichtig, dass auch die Hörer das hören. Es ist nicht so, dass wir jetzt jemanden überzeugen wollen, sich ökologisch zu ernähren, sondern vor allen Dingen geht es um Spaß und um Essen. So, und wenn jemand was hören will, total gerne, gar kein Thema. Dann kann er uns anschnacken, dann kriegt er die volle Bio-Breitseite so. Und aber wenn nicht, dann hat er einmal einen schönen Abend und kann sich hier 3-4 Gänge bestellen und dann einfach einen schönen Abend haben. Genau.
Backensolzer ist ja viel mehr als nur in Anführungszeichen eine Hofküche, nur als in Anführungszeichen der Käse. Ja. Reiß doch mal kurz an, was befindet sich hier alles auf eurem 750 Hektar großen Gelände. Und wir beiden hatten schon im Vorwege immer ausgerechnet, das mal überschlagen. Was ist das überhaupt? 750 Hektar. Das sind irgendwas, wie viele Fußballfelder?
1000 und ein paar zerquetschte Fußballfelder. Ja.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier kann einiges passieren.
Also war mir bis gerade eben ja auch nicht klar, wie viele Fußballfelder das sind. Genau, was passiert hier? Also die Basis allen von Backensholz bildet der Hof, also der landwirtschaftliche Betrieb mit seiner Herde von Milchkühen. Wir haben jetzt ungefähr 460, 470 melkende Kühe plus die ganze Nachzucht. Also über den Daumen gepeilt sind das so 900 bis 1000 Rinder, also mit Kälbern und Jungtieren, die wir hier haben.
Ich habe gestern gelernt, eine Kuh kann dir nur Milch geben, wenn es schon gekalbt hat. Ne?
Genau. Genau, ist wie bei jedem Säugetier sozusagen. Aber also ist verrückt, das ist immer nicht jedem klar. Aber ist eigentlich ja selbstverständlich, ne?
Genau. Eigentlich.
Eigentlich sollte man meinen, genau. Und das ist natürlich bei uns auch so. Das heißt, bei 470 melkenden Kühen haben wir auch 470 Geburten im Jahr. Also wir haben ungefähr 1,5 Geburten pro Tag im Durchschnitt, so kann man sagen. Das ist für uns also ganz normal, dass ein Kalb auf die Welt kommt und der Hof ist so, dass die Basis, das Fundament, auf dem es aufgebaut ist. Dann gibt's die Käserei natürlich als seit 30 Jahren. Meine Mutter oder unsere Mutter hat angefangen 91 im Kochtopf mit nix außer Lust und Leidenschaft quasi und im großen Topf. Da geht ja mittlerweile die gesamte Milch hin. Verkäsen da jetzt 12.000, 13.000 Liter am Tag.
Klingt viel. Was heißt das? 12.000 Liter am Tag?
Man sagt 10 Liter Milch, 1 Kilo Käse. Das ist so die Faustlinie.
10 Liter Milch?
Also 1,2 Tonnen am Tag. So ein Deichkäse wiegt der 640 Gramm, der hier jetzt. Also, was sind das?
Gute Rechner können das jetzt wahrscheinlich schon. Vielleicht können wir mal eine Anzahl an Käseleiben nennen. 2006 habe ich gestern in der Doku gesehen, gab es nämlich schon 1500 neue Käseleibe am Tag. Das ist nun 16 Jahre her.
Ja, das müsste jetzt ungefähr das Doppelte sein, weil wir uns schon so milchmengentechnisch schon ungefähr verdoppelt haben. Ist schon sportlich, ne?
Sag mal was zu eurer Milch, das ist ja auch eine besondere Milch.
Genau, also was uns ja ausmacht, ist im Prinzip der Kreislauf und alles auf einem Hof zu haben. Also die Milch wird natürlich nur hergestellt, um daraus Käse zu machen. Und erstmal machen wir Rohmilchkäse, das ist ganz, ganz besonders. Das heißt, die Milch wird nicht pasteurisiert.
Was heißt das, pasteurisiert? Man liest das ja immer auf der Milch, klar, aber logisch. Die meisten wissen, denke ich, nicht, was das eigentlich heißt.
Eine Pasteurisation ist eine Erhitzung und die dient dazu, die Pathogenen, also die krankmachenden Keime in der Milch abzutöten. 72 Grad, 15 Sekunden, so über den Daumen. Was dabei aber passiert, ich mache die Milch zwar sicher, indem ich sowas wie eine Salmonelle oder so abtöte, aber ich töte auch alles Gute ab, was da drin ist. Also alles Lebende, so Milchsäurebakterien. Und das machen wir nicht. Das heißt,
die bleiben einfach drin.
So.
Da kommt eigentlich noch was jetzt.
Genau, also das, also man sagt ja, und das ist auch nicht ohne Spaß, dass immunschwache Schwangere zum Beispiel keinen Rohmilchkäse essen sollen, weil eben die potenzielle Gefahr besteht, dass da sich ein Keim einschleust, der zum Beispiel über das Euter oder über die Kuhscheiße oder so mit in die Milch kommt. Ja, das sagt man so. Ja, das ist, tut mir leid, das ist einfach, ist auch nicht unhöflich, das zu sagen. Das ist unter Landwirten und im landwirtschaftlichen Kontext ist das erlaubt. So, und da ist es halt möglich, dass sich diese Keime einschleusen, deswegen sollen das schwangere Immunschwache nicht essen. Das heißt, im Rückschluss, wir müssen total sauber arbeiten, wir müssen total sorgfältig arbeiten und einfach darauf aufpassen, dass die Milch sauber rauskommt. Das ist für uns das zentrale Ding. So, und das schaffen wir und können wir gewährleisten, weil wir alles auf einem Hof haben und weil es innerhalb der Familie ist und wir nicht die Milch einfach aus dem Tankwagen kriegen, ohne Gesicht, sondern ne, mein Bruder macht die Milch, ich mache den Käse. So, das ist, da hängt ja, also ein bisschen Vertrauen ist da und Kommunikation auch. Deswegen können wir sowas. Und genau, ich schweife mal ein bisschen ab.
Herrlich, ist ja sau interessant. Das weiß man ja alles nicht, wenn man den Käse im Regal sieht, was dahinter steckt. Man sieht nur den Preis und denkt, da muss ja irgendwas dahinter sein.
Genau. Also da ist natürlich erstmal die wesentlich höheren, der Aufwand in der Landwirtschaft ist wesentlich höher bei uns, weil wir viel mehr sauber machen, viel mehr einstreuen, beim Futterbergen im Prinzip schon anfangen, an Käse zu denken. Und unsere Mutter hat uns immer beigebracht, dass Käse fängt auf dem Feld an. Das ist so dieser Urgedanke zu sagen, ihr müsst früh anfangen, euch Gedanken zu machen, was ihr für Lebensmittel haben wollt. In der Küche ist das zu spät. Ne, beim Einkauf findet eigentlich das Kochen, geht das los. Und so ist es beim Käsemachen auch. Und wir können natürlich beim Futter schon darauf Einfluss nehmen, ob die Milch sauber wird oder nicht. Zum Beispiel beim Schwaden, ich weiß nicht, bist du landwirtschaftlich Kern oder so? Also wenn man so das Gras in so vor der Ernte so in so Haufen wirft zum Beispiel, achten wir halt explizit darauf, dass keine Erde mit reinkommt. Dafür lassen wir lieber was liegen. So, es machen die anderen auch, aber bei denen ist das vielleicht bei dem, der an die Meierei abliefert, nicht ganz so wichtig wie bei uns. Bei uns ist es halt die Priorität 500. So. Mhm. Und davon gibt es halt ganz viele klitzekleine Beispiele, die dazu für sorgen, dass wir nachher eine richtig saubere Milch kriegen und dann auf die Pasteurisation verzichten können. Ziemlich sicher sind, dass da nichts Krankmachendes drin ist. Selbstverständlich, also klar, wir haben ein eigenes Labor, das sichert das ab, deswegen kann man immer sicher sein. Und dadurch einen viel besseren, wohlschmeckenderen Käse kriegen.
Werden tagtäglich Stichproben entnommen, ne?
Jeden Tag, genau. Also wirklich jeden Tag, das ist so unsere Lebensversicherung, um zu gucken, was ist da drin. Wenn wir mal einen Zweifel haben, klar, dann guckt man tiefer rein und dann geht man der Sache auf den Grund. So, und da, das ist auch normal, es sind naturgereifte Produkte, mal so, auch Kühe haben mal guten Tag, einen schlechten Tag.
Ne? Und, variiert dadurch der Geschmack? Schmeckt jeder Husumer Deichkäse anders?
In Nuancen, ja.
Genau. Schmeckst du das?
Oh, ja.
Und mit viel Marmelade drauf geht das.
Ja, genau, genau. Also natürlich schmecke ich Unterschiede, selbstverständlich. Aber das jetzt auf das Futter der Tiere zurückzuführen, ist tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll. Also es gibt den krassen Unterschied, ist natürlich Weidemilch, keine Weidemilch. Also ein krasser Futterumschwung, das schmeckt man schon. Wir schmecken auch teilweise, wer den Käse gemacht hat. Also auch jeder hat ja seine eigene Handschrift. Der eine macht es ein bisschen weicher, der andere ein bisschen fester. Und hat so sein. Ich habe auch meine ganz eigene Handschrift, wenn ich Käse mache. Ich mache es nur nach Gefühl, also ich mache halt gar nicht mit Zeiten und so, sondern ich lege einfach los und sage, jetzt ist das soweit so und dann geht er los. Und, ja.
Hat ein guter Koch im Gespür, ne?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, ist auch immer ein heißes Eisen, so kann man sich auch schnell mal verschätzen. Ja. Wenn man das alles im Kopf ein bisschen strukturiert hat, ist auch gut, aber das ist auch erlaubt. Also ich finde, bei so einem Naturprodukt darf natürlich auch ein bisschen Varianz da sein. Und tatsächlich, unsere Herausforderung ist ja, der Verbraucher oder der Esser, der möchte ja möglichst immer den gleichen Käse oder immer ein gleiches Produkt. So, wir Deutschen haben so ein bisschen so rechtwinklig und sauber muss das Essen sein. So.
Ja, ne, kann ich ein Lied von singen.
Genau.
Wenn das anders schmeckt, dann denke ich, irgendwas stimmt nicht.
Ja, das wird uns so ein bisschen ja auch anerzogen, so durch unsere Tugenden, die wir so haben. Aber die Milch ist jeden Tag anders. Also wirklich, so die Milch, das Futter muss nur anders sein, das Wetter ist anders, die Kuh steht mal im Zucht, die hat irgendwie weniger getrunken, weil die Tränke besetzt war oder was. Und dann kommt da mal ein bisschen andere Milch raus. Mhm. Und wir in der Käserei müssen im Prinzip einen immer wechselnden Ausgangsstoff, einen Rohstoff, so transformieren, dass er immer gleich ist. Und genau das ist Handwerk. Und das ist genau Käsekunst für mich. Dieses Dasein, die Milch zu lesen und zu spüren, was ist da los? Und daraus dann durch unsere Fähigkeiten so zu transformieren, dass am Ende gleich rauskommt. Und das ist total spannend. Und das für einen Außenstehenden sieht es, glaube ich, manchmal so aus, ach Mensch, die machen ja jeden Tag einmal den gleichen Käse. Das schockt ja gar nicht. Ne? So, also das habe ich nach einem Jahr, habe ich das vielleicht über. Ja. Aber als derjenige, der da wirklich an der Wanne steht und den Käse macht, ist man so tief drin in dieser Materie und auch in dieser Milch, dass man, also wenn man davon angefixt ist so und die Milch anguckt, sagt, die Milch glitzert heute zum Beispiel anders. Hat eigentlich immer was mit der Fettbeschaffenheit zu tun. So, der Schimmer der Milch macht schon was aus. Und als erfahrener Käser sieht man das und denkt mal, ich bleib mal heute ein bisschen länger stehen und beobachte mal sehen, was kommt. Und dann geht das manchmal um eine Minute, dass ein Prozessschritt vielleicht ein bisschen verlangsamt ist, weil da weniger Fett in der Milch war und dadurch der Stoffwechsel der Fermentationskulturen so vielleicht nicht so schnell ist. So, das geht halt ganz viel um Gefühl. Und in der Industrie wird das alles standardisiert, eingestellt, Bums aus, fertig. Und wir sind da eben sehr gefühlslastig. Genau. Also beim Käse und bei anderen Sachen.
Wie viele Leute sind denn in der Käserei Stand Januar 2022 angestellt?
Wir sind bei guten 40 Leuten.
Die alleine nur in Anführungszeichen wieder für den Käse zuständig
sind. Genau, nur Käse. Also
dass der Käse eben vom Feld ins Regal nachher kommt.
Nein, nur von Milch bis ins Regal.
Oh, wow. Genau.
Also das Feld ist dann noch, also Gesamtbackensholz hat über 80 Mitarbeiter. So ein, genau, die Käserei sind eben 40. Ja. Also machen Käse machen, transformieren flüssig zu fest, dann von fest in lecker und dann von lecker in Regal. Das sind die drei Teams. Also Produktion, Pflege und Verpackung.
Ja. Wenn wir hier ein, das ist ja einer der bekannteren.
Husumer.
Der Husumer.
Genau.
Wie viele Hände oder wie viele Menschen hatten den schon in der Hand, bevor er wirklich verkauft wird?
Also beim Husumer weiß ich es nicht genau, beim Leichtkäse ist es fast 40 Mal. Ne? Also dass man den wirklich 40 Mal in der Hand hat. Also wenn er seine optimale Reife hat mit ungefähr 10 Wochen, muss man den oft in der Hand haben. Ja. Und das, also natürlich erklärt das auch den Preis, der hohe Milchpreis, der Geschmack hoffentlich. Aber das ist viel Handarbeit.
Also das ist dir auch bewusst, dass der Backensholzer Käse vergleichbar im Vergleich teurer ist? Oder wie schätzt du das ein?
Das muss ich aufpassen.
Ne? Ja, klar.
Also ich schätze das ein, dass er sehr, sehr fair im Preis ist, muss ich sagen. Ja. Weil ich natürlich...
Du weißt, was dahinter steckt.
Ich weiß, was dahinter steckt und ich weiß auch, was für andere Käse genommen wird, die, sagen wir mal, im gleichen Teich schwimmen. Ein Comté, ein Gruyère zum Beispiel, ein Emmentaler aus der Schweiz, das sind alles, sagen wir mal, die großen Käse der Welt. Ich würde uns, auch wenn wir vielleicht noch nicht in so vielen Büchern sind wie der Comté, aber von der Qualität weiß ich, dass wir mithalten können mit den Franzosen und mit den Schweizern, schon lange auch. Und die haben natürlich im Marketing ganz andere, also eher in der kulturellen Wertschätzung, so viel richtig gemacht und südländisches Flair verbinden wir mit gutem Geschmack. Deswegen bin ich bereit, für ein Parmigiano Reggiano 4 € für 100 Gramm auszugeben. Mhm. Für einen Deichkäse, 18 Monate, sage ich bei 28 Mensch, die backen Holzer, die haben es aber nötig.
Ne?
Ja. So, und das ist, und da sind 12 € dazwischen. Mhm. Und dass sich die Italiener, die 12 €, also die machen nichts besser und nichts schlechter. Sondern das ist einfach, sind zwei Käse, die auf ähnlicher Linie sind. So, und so gesehen sind wir sehr günstig. Also relativ, absolut gesehen, weiß ich, dass wir natürlich ein Luxusprodukt herstellen. Das ist mir völlig bewusst. Das ist nichts, was man jeden Tag ein Cremer weg inhalieren, so. dann muss ich auf jeden Fall meine Lohnerhöhung haben. Das ist mir schon klar. Ja.
Und eine Flatrate im Gym.
Ja, genau.
Kommt dazu. Um deine Aussagen, die du gerade getroffen hast, nochmal zu bestätigen, gibt es ja auch einen sogenannten, das sagte ich im Eingangsintro schon, World Cheese Award. Mhm. Da seid ihr ja schon mehrfach ausgezeichnet worden. Was heißt das eigentlich genau? Und lass uns doch in dem Zuge dann auch nochmal was probieren von dem Käse, den du hier mitgebracht hast.
Ich kann ja parallel mal was abschneiden. World Cheese Award ist im Prinzip eine internationale Preisverleihung für Käse, logisch.
Ach,
Entschuldigung.
Also beim letzten Mal, bist du multitaskingfähig, sonst schneidet man erstmal.
Ich bin multitasking, gar kein Problem. Ich habe eine starke weibliche Seite, tatsächlich. aber 3000 Käse wurden da beim letzten Mal jetzt eingeschickt. Und ich glaube aus 50, 60 Nationen. Und da kannst du dann halt dich messen lassen. Es wird ein Weltmeister, wird dann gekürt. Und dann gibt es die Kategorie Supergold, das sind dann erstmal die 16 oder 18 besten Käse, so aus allen Teststrecken. Und da sind wir jetzt einmal drunter gekommen, 2011, mit dem Deichkäse Gold. Deswegen heißt der auch dann am Ende Deichkäse Gold, weil er eben eine, so eine Supergold-Medaille gekriegt hat und in dem Fall der 16 oder den 16 besten Käse der Welt war. Was ja schon mal eine Hausnummer ist. Aus Nordfriesland.
Ich wollte gerade sagen.
Ne, da kann man schon mal sagen, Mensch, Frankreich ist auch schön, aber wir können das auch.
Wer ist Frankreich?
Genau, wer ist Frankreich?
Wenn du Nordfrieslandskäse hast. Und was haben wir hier jetzt in der Hand?
Also wir haben jetzt mal einen Deichkäse Edel. Theoretisch müssten wir erst den Weichen verkosten, aber das, ich glaube, das, da können wir drüber wegsehen heute. Ein 18 Monate gereift.
Ich kann da nicht drüber hinwegsehen.
Na gut. Geil. Dann, dann machen wir es korrekt. Ja. Tore. Ja. Ist ja gut, dass du auch ein Prinzipienmensch bist.
Absolut. Aber ich weiß nicht warum. Okay. Ich weiß nicht warum.
Nee, sag mal. Ist gut. Ist gut. Also, ach, du weißt nicht, warum wir das so. Nee. Also, wenn wir jetzt sowas Intensives probieren, dann schaffen wir das eigentlich nicht aus dem Cremer, der wesentlich milder, sanfter, zarter ist, die feinen Nuancen rauszuschmecken. Das ist, unser Geschmack ist dann so überladen, dass das schwierig wird. So, also wir sehen ja, was sieht man das hier in der Kamera, ja, es sieht schon schön aus, der fließt und das ist ein Käse auch aus Kuhmilch, reift von außen nach innen, das ist das Besondere bei dem Käse.
Heißt?
Innen hat er einen kreidigen Kern im besten Fall mit viel Säure, so eine Joghurtsäure und außen ist er so richtig schön schlotzig am Weglaufen. Genau. 4 Wochen alt, geiler Weichkäse. Ziemlich frankophil, so vom Stil.
Der Tontechniker guckt schon grinsend auf den Tisch. Ja, Tim, da freu dich drauf. Hammer. Was isst man am besten zu dem Weichkäse? Oder trinkt man am besten? Was machst du? Subjektiv, klar, aber wie machst du das?
Ich trinke da einen Weißwein zu. Mhm. Sowieso Weißwein und Käse. Total unterschätzt. Mhm. Viele haben ja immer dieses Ofen, Bärenfell, schwerer Rotwein, Käse, so, ne? Das ist ja so dieses Bild. Aber viele Käse gehen gut mit Weißwein. Ich würde hier jetzt auch keinen zu leichten Weißwein, aber ein bisschen was Fruchtiges, weil Weichkäse, gerade so dieser Stil, passt immer gut mit so ein bisschen Fruchtsäure. Mhm. Aber schön, trotzdem schön trocken. Schöner Sommersauvignon zum Beispiel, sowas kann ich mir da super zu vorstellen.
Wie sieht es mit dem friesischen
Frühling aus? Der friesische Frühling wäre dann meine zweite Wahl. Nee, der geht natürlich auch. Witzigerweise also ist das der Tee aus der Kindheit von uns. Also Mama, genau, hat Mama früher immer, gab es ja. Friesischen Frühling.
Cool.
Das ist also jetzt, ich fühle mich wie zu Hause.
Ich mich auch.
Ja, schön.
Schön. Gut, dann geht's womit weiter in der Verköstigung?
Genau, also dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich mal zum Deichkäse Edel.
Mhm, den wir gerade schon in der Hand hatten.
Genau, den wir hatten. Ah, du hast ein Stück noch da.
Jo, habe ich noch, ja. Genau. Riecht kräftig würzig.
Genau, ein bisschen nach Keller, ne? So ein bisschen muffig fast so, aber in der Sensorik ist immer alles erlaubt. Okay. Man darf auch sagen, wie Pipi und sonst wie, das ist total in Ordnung. Oder wie nasser Lappen haben wir ganz oft. Das schmeckt natürlich nicht so, schmeckt nicht wie nasser Lappen. Aber
nö, schmeckt besser als nasser Lappen. Hier die Kante sieht für mich im ersten Moment nicht essbar aus.
Genau,
also die Rinde, auch im zweiten.
Genau, ist essbar, ist alles essbar. Okay. Ich finde ihn nicht 100%, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee?
Nee, der ist ein ganz bisschen brandig hinten. Hier oben am Gaumen, da ist so ein bisschen was so ein ganz bisschen brennt, das soll er nicht haben.
Das kann ich nicht, ich schmeck's, aber ich weiß nicht, ob es dazugehört.
Genau, nee, es gehört nicht dazu.
Das liegt wo dran?
Das liegt wo dran? Wahrscheinlich an zu viel Feuchtigkeit während der Reifung. Das ist zumindest so die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wenn der Käse zu feucht ist über einen zu langen Zeitraum, dass sich dann diese brandigen Aromen entwickeln. Gerade wenn die Rinde dann so ein bisschen zu nass ist, es zieht ein. Das ist aber genau also der Käse ist ja, wir können uns ja trotzdem darauf einigen, dass er sehr, sehr gut ist. Ja. Würde ich sagen, ich mag ihn gerne.
Hammer.
Aber sagen wir, er ist vielleicht auf 95% und die letzten 5% fehlen mir so. Aber da würde ich jetzt schon reingucken ins Protokoll und sagen, woran hat es gelegen. Na, das ist, schon so, wie wir arbeiten jetzt. Und also das zeigt ja die Varianz in dem Produkt, was total spannend ist. Jeder Käseleib, den wir aufmachen, ist wieder eine Überraschung. Und deswegen macht es auch so viel Spaß, Käse zu verkosten, gerade wenn man immer den ganzen Leib aufschneidet. Das Schönste ist immer bei so einem Leib, der ist ja 8 Kilo, so ein fettes Ding, 30 Zentimeter, der erste Geruch. Aufschneiden und dann einmal dran riechen. Und dann riecht man schon ganz viel mit, wie der Käse wahrscheinlich ist. Und wenn man dann mal einen hat, der so richtig auf den Punkt super geil ist, feiert man das hart ab. Den feiere ich auch noch ab, aber würde ich sagen, okay, um den jetzt irgendwo an, also an...
Mit dem würdet ihr nicht zum World Cheese Award fahren?
Auf gar keinen Fall. Okay. Würde nicht funktionieren.
Ja.
Würde auch, glaube ich, keinen Preis kriegen, weil das natürlich unter den sensiblen Zungen des World Cheese Awards...
Die Jungs und Mädels da haben natürlich auch sensible...
Die wissen ja auch, was los
Geschmacksnerven.
Ist. Geschmacksnerven. Genau. Ja. So, und jetzt haben wir nochmal ein Friesisch Blue. Ich bin großer Blauschimmel-Fan. Oh, hier. Ja, musst du mal... Magst du Blauschimmel?
Unterschiedlich. Kommt drauf an, wie intensiv er ist.
Ja. Der ist meistens schon...
Ich bin gespannt.
Zum Wohl. Ja.
Zum Wohl. Wir hatten ja gerade das Thema Rinde. Bei manchen Käsen. Mhm. Soll man die ja nicht mitessen, beziehungsweise darf man die sogar gar nicht mitessen. Oder woran liegt das? Aus was ist die Rinde eigentlich?
Also man stirbt von keiner Rinde, gibt es nicht. Aber die Rinde ist bei uns, man nennt das sind naturgereifte Rinden. Das heißt, die Rindenpflege, da nimmt man Salzwasser, wird teilweise noch Wein, noch Öl mit dazu. Eine Rindenkultur, wie beim Krimeer zum Beispiel eine Weißschimmelkultur, also ein Organismus, den wir draufimpfen. Und wischen den Käse, bürsten den Käse, tauchen den Käse, drehen den Käse, sowas. Das macht man dann über 1,5 Jahre oder über 4 Wochen. Und dann entsteht die Rinde. Dann gibt es natürlich Rinden, die gewachsen sind, zum Beispiel dieses Coating nennt man das in der Käsereisprache. Das würde ich jetzt auch nicht essen, weil Wachs schockt ja nicht so, ne? Aber das schützt im Prinzip den Käse. Das ist wie so eine Versiegelung. Auch davon stirbt man nicht, aber es ist halt ungenießbar und es ist halt, also soll man auch nicht. Also ich esse auch keine Kerze. und natürlich gibt es viele Stoffe, Natamycin, ganz, ganz bekannt, so im Prinzip Schimmelstopper, die im konventionellen Bereich eingesetzt werden, in der Biokäserei nicht. Die dafür, also das sind chemische Stoffe, die werden auf den Käse aufgetragen. Deswegen ganz, also tatsächlich uneigennützig, aber am besten kann man eine Rinde essen von einem ökologisch hergestellten Käse, weil das per Gesetz verboten ist, mit irgendwelchen Zusatzstoffen zu arbeiten.
Ich als Laie vergleiche das gerade so ein bisschen, weil das gibt dem Ganzen noch mal mehr Geschmack, mit so ein bisschen der gut durchgebratenen Haut von einem Geflügel.
Ja, also die Rinde gehört zur Komposition des Käses. Also auch da, du hast ja anfangs gefragt, wie ist es mit der Marmelade auf dem Käse? Ich finde das Gleiche bei der Rinde. Wenn ich weiß, die Rinde ist essbar, ist es theoretisch ein Affront, die Rinde abzuschneiden, wenn wir das mal so ganz, doll nehmen. Aber wenn ich dann sage, komm, ich möchte dir meinen Käse präsentieren und sofort wird überall Marmelade drauf gequasselt und die Rinde abgeschnitten, würde ich sagen, Leute, also das erste Stück, bitte einfach so, wie es kommt.
Ja.
Danach ist egal.
Macht, was ihr wollt.
Aber ich denke mir ja was bei der Rinde. Die ist ja ausgesucht.
Okay.
So, und das ist, also das haben immer viele gar nicht auf dem Schirm. Die meisten denken, die Rinde ist immer nur eine Schutzschicht. Ja, aber die Rinde gehört ja zum Käse. Die ist ja, also ich könnte ja auch so eine Weißschimmelrinde auf den Friesisch Blue packen. Kann ich ja mir aussuchen. So, und das ist bewusst.
Ja, spannend. Ja,
genau.
Ja, gut, dass ich nachgefragt
habe. Ja, super, dass du
nachgefragt hast. Gut, dass ich so wenig weiß. Ja. Dann haben wir einen Chutney noch dabei.
Genau.
Was ist das für eins und wozu isst man das am besten?
Geht überall rauf. Rote Beete Chutney produzieren wir hier in der Hofküche für den Hofladen, für den Online-Shop.
Ah ja.
Aber natürlich für unsere Käseplatten haben wir verschiedene. Ich mag sowas Erdiges eigentlich gut zum alten Deich. Aber
zum
auch
alten
da,
Deich?
Zum alten Deich klappt das super. Schneid dir gerne noch was ab. Genau, ist.
Gibt es da was verkehrt zu machen, wie beim Steak? Einfach,
nein.
Nee.
Nein. So nicht. Nein. Genau. Soll ich dir was draufpacken? Also, oder.
Ja, darfst du gern. Mir fiel bloß gerade eine Frage ein.
Ach, dir fiel eine Frage ein.
Ja, ausnahmsweise mal. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Backenzholzer Käse ist bekannt. Ihr arbeitet viel mit Milch. Backenzholzer Milch ist mir nicht bekannt.
Nee.
Gibt's auch nicht.
Nee,
im Verkauf. Warum nicht? Soll's kommen? Was mit Butter? Wie geht's in die Richtung weiter?
Weil die Milch für den Käse gebraucht wird, tatsächlich. Wir haben also ganz oft keine Milch für den Kaffee, weil es irgendwie einfach alles schon in Käse ist. Butter machen wir tatsächlich, auch schon lange, und zwar aus der Molke. Wir haben ja fast 1:1 Anfall von Molke, also Verhältnis Milch zu Molke. Und aus der Molke ziehen wir dann das Fett raus mit einem Separator, mit so einer Zentrifuge. Schmeckt? Oh, ich sehe es in deinem Gesicht. Ja, ich wollte. Ja, schön. Super, das
freut mich. Ich mag keine rote Beete so gerne, aber
ja.
In Kombination.
Schön.
Geil.
Super.
Ja.
So, und wir ziehen eben aus der Molke das Restfett raus und machen dann aus der ja, das ist der Käse. Ja. Der, machen dann aus der dem aus der Molke Butter, aber das sind maximal 100 bis 120 Kilo die Woche. Also mehr können wir auch nicht und deswegen sind wir, was so die Breite Milchprodukte angeht, nicht, also wir sind jetzt nicht im frische Bereich, nennt man das ja, Joghurt, Creme Fraiche, Sahne, Schmand und so, das machen wir alles nicht. Außer für unser Restaurant, da machen wir das. Mhm. Also im Prinzip für uns selber, gerade Creme Fraiche ist super toll, also frisch gemacht, handgemacht, einmal über Nacht durchgesäuert, super geil. Ne? Und aber das sind eben keine Sachen für den offenen Verkauf, weil das, ja, das lohnt dann auch nicht und ist auch zu wenig von da.
Ihr habt auch Käseverkostungen hier im, im Sortiment, im Repertoire.
Ja, genau.
Wenn nicht Corona ist wahrscheinlich.
Ja.
Heißt, man kommt hierher, zahlt und bekommt eine Auswahl von dir, euch ausgesuchten Käsesorten, die man probieren kann.
Genau. Okay. Ich mache so Käseabende mit Thilo, also so nennt sich das Format.
Also mit dir.
Ja, danke. Ich hatte Thilo. Auch hier im Käsekeller, ne, weil wir hier so ein bisschen in dieser Szenerie sind, das heißt im Restaurant-Kontext. Da gibt's eine Vorspeise, die hat auch nicht immer was mit Käse zu tun. Dann gibt's eine große Käseverkostung, meistens so 9 bis 10 Käse, die ich dann einfach der Reihe mal nach durchgehe. Und da wird dann auch alles mal, kommen alles auf den Tisch, was mit Laktose, Gluten, Rinde, sonst wie. Also alle fragen, wie lagere ich Käse? Alles, was für den Haushalt interessant ist, aber auch alles, was man vielleicht nicht wissen wollte. Genau, wenn man herkommt, man ist mir ausgeliefert, muss es sich dann anhören.
Aber man kennt es bei Whiskyproben und so weiter, ne?
Das ist ja auch so,
viel, was man eigentlich nicht hören will, aber im Nachhinein, ach, war
doch interessant. Ist dann doch spannend, genau. Und dann gibt es noch ein schönes Dessert, dazu ein Glas Wein, fertig. Also es ist ein schöner Abend. Ich habe schon von 2 Stunden, das war dann wirklich schnell, bis irgendwie 4,5 Stunden, wenn die Gruppe wirklich sehr, sehr interessiert. Das macht auch, also macht mir dann auch wirklich Spaß. Und tatsächlich kann man das ab Februar, jetzt ganz bisschen Werbung, kriegen wir eine neue Homepage, einen komplett neuen Webauftritt für Gesamtbackensholz, wo wir dann auch diese ganzen Veranstaltungen über den Webshop mit anbieten können. Cool. Das heißt, wenn jemand mal ab Februar ein schönes Geschenk sucht, kann er da, also sowas, ne? So genau, neuer Online-Shop und so eine Geschichte.
Also ich glaube, das Team von Nordcrew Media und Moderatore wird auf jeden Fall mal vorbei.
Super.
Hammergeil.
Ja.
Du sagtest gerade, mit 4,5 Stunden manchmal lang, manchmal 2 Stunden lang, damit der Podcast nicht 2 Stunden lang wird, müssen wir jetzt das Thema Käse leider beenden. Ich hätte noch viel dazu. Lass uns noch kurz auf das Thema Kuhscheiße, wie du so schön sagst, zurückkommen. Selbst die wird ja hier auf dem Hof weiterverwendet.
Ja.
Wie denn?
Also wir streben ja einen Kreislauf an hier und für den Kreislauf, für den energetischen Kreislauf, in dem es ja auch in der ökologischen Landwirtschaft geht, haben wir eine Biogasanlage seit 2001. Die ja in, sag mal, in vielen Bereichen auch sehr kritisch gesehen werden. So wie wir sie fahren, denke ich, macht sie sehr viel Sinn, weil wir eben Reststoffe verwerten. Auch konventionellen Mais, muss ich ja ehrlicherweise dazu sagen, den wir zukaufen. Aber eben Biogülle, Biomist wird fermentiert, Methan kommt raus, wird verbrannt. Also ganz klassisch Biogas, es entsteht Strom, den wir einspeisen. Es entsteht aber auch Abwärme. Und eben seit 2001 nutzen wir die komplette Wärme für die Käseproduktion. Käseproduktion ist sehr, sehr energieaufwendig. Geil. Und sind seit 2001, was den thermischen Energiesektor angeht, sag ich mal, komplett unabhängig von fossilen Brennstoffen. Mhm. Natürlich, die Trecker fahren das Futter hin und her. Aber wir haben da wirklich den Kreislauf gut geschlossen und können das ganze warme Wasser auch hier, ist hier warm, weil die Biogasanlage läuft, weil hier jemand auf Klo geht und weil oben die Kühe in den Güllekanal reinmachen.
Und die bald 1000 Kühe produzieren ja auch ordentlich
Scheiße. Da kommt ordentlich was raus. Genau.
Und in dem Video habe ich gesehen, dass ihr das ja nicht per Besen wegschiebt, sondern passiert automatisch.
Ja, also wir sind schon sehr technisiert. Auch die Kühe, also diese ganze Big Data. Nee, wirklich. Die haben so einen Transponder um.
Ja.
Also die sind nicht technisiert im Sinne von Exoskelett oder so. Die haben Transponder um. Da wird zum Beispiel die Aktivitätsmessung, Fußzähler, Neigungswinkel des Halses wird erkannt, um zu gucken, ist sie auf der Suche nach einem Bullen. Das sind Mikrofone drin, die messen dann die Wiederkäuaktivität, also die Schläge des Kiefers aufeinander. Und das Ganze wird dann ausgewertet und dann sagt im Prinzip ein Algorithmus, okay, mal angenommen, die Kuh hat gestern 10.000 Mal wiedergekäut, heute nur 2.000 Mal, dann würde sie nach dem Melken von so einer automatischen Weiche aussortiert werden, weil das außerhalb der Standardabweichung liegt und der Computer sagen würde, die musst du dir angucken, die hat was. Und dann geht eben Mitarbeiter hin mit seinem Tablet, ruft sich die Kuh auf, guckt sich alle Vitaldaten und sonst was an und die ganze Krankenhistorie. Und im besten Fall macht er halt so einen normalen Scan, so ein Protokoll, was wir dafür haben. Und im besten Fall findet er natürlich was. Und das Tolle ist, dass wir über diese Technik mehr Tierwohl schaffen. Weil das, sag mal, das Szenario vor 30 Jahren sieht so aus, mal angenommen, die Kuh hat, ist egal, was sie hat. Aber wann sieht der Bauer das? Wenn sie abmagert. Das heißt, dann hat sie schon eine Woche nichts gefressen und hat vielleicht eine Woche lang nur 2000 Schläge auf den Kiefer gehabt und nicht 10.000, wie sie es haben soll. Und er sieht es aber erst, wenn die komplett abgebaut hat. Und wir sehen es in dem Moment, in dem es passiert, durch Technik und können uns so viel früher ums Tier kümmern. Und das ist ja diese Technik im Einsatz mit Tieren, ist ja immer auch eine ethisch-moralische Frage. Mhm. Aber und wir brauchen natürlich auch für uns immer Gründe, um das zu rechtfertigen. Und ich finde, das ist eigentlich der beste Grund zu sagen, wir können ja dem Tier viel gerechter werden. Also in einer intensiven, industriellen, ökologischen Haltung, wie wir sie auch betreiben, wenn wir es überwachen und dann die Gesundheit auch überwachen, technisch.
Dein Bruder ist eigentlich für Landwirtschaft hier.
Mein Bruder ist nicht nur eigentlich, sondern auch genau 100% für die Landwirtschaft zuständig.
Vielleicht ist ein Podcast mit ihm dann ja auch nochmal interessant.
Ganz mit Sicherheit. Wenn du was über moderne ökologische Landwirtschaft wissen willst, ist er der Richtige.
Weil da weiß ich noch weniger drüber als über Käse.
Ja.
Und das heißt schon was, wie du gemerkt hast.
Ja,
also, schöner Exkurs. Mhm. Vielen Dank dafür. Und letztes Thema kurz. Ihr möchtet den Planeten retten. Ne? Ziele soll man sich hochsetzen.
Ja,
wunderbar.
Ja, ja.
Wie denn?
Ja, wie? Also natürlich, das hört sich ja, das hört sich immer so an, aber ich denke, wir haben ganz große Herausforderungen zu meistern als Gesellschaft, als Volkswirtschaft, als Welt, als Weltgemeinschaft. Klimatisch auf jeden Fall. Und da können wir natürlich, wir wollen einen Beitrag zu leisten. Ich denke, dass wir insgesamt unser Denken umstellen müssen. Ich glaube, dass der Klimaschutz, und da das ist ja unser Hauptding, mit dem wir uns befassen, dass das monetär belohnt werden muss. Ich glaube, wenn wir das schaffen, als das neue Wirtschaftsgut Klimaschutz zu schaffen, was wollen die Leute? Geld. So, gib ihnen noch Geld, wenn sie den Planeten retten. So.
Ja.
Also das ist erstmal so die Grundphilosophie. Und dafür brauchst du ein gesellschaftliches Umdenken. Wir müssen einfach weg aus eindimensionaler Produktion. Jetzt ist es so, ein Produktionsbetrieb kauft alles zu, transformiert einmal, gibt es ab. Was ich und was wir denken, ist im Prinzip ein Grundsatz, dass es eigentlich nur Rohstoffe gibt. Es gibt keinen Abfall. Und es gibt eigentlich, wenn was Abfall genannt wird, ist es falsch, dann gibt es nur das Verfahren noch nicht, um es zu transformieren. Und so gehen wir im Prinzip an diesen Hof ran, dass wir, also wir haben jetzt uns unser Ziel gesetzt, 500 Kühe Maximum, dann hören wir auf, dann werden wir nicht größer, wir wollen nicht größer werden, auch aus den Gründen zu sagen, es wird nicht ökologischer. Aber vor allen Dingen, wenn wir einen Faktor, eine Variable zur Konstanten machen, dann können wir anfangen, den Kreis perfekt zu machen. Jetzt sind wir ein Ei, weil wir immer wachsen. Wir wachsen immer da noch und da und so Wal und da kommt nochmal so ein kleiner Geschwür da unten ran. Und wir wollen den perfekten Kreis. Und der perfekte Kreis beinhaltet ganz viel Transformation. Und das geht so ein bisschen auf das Gesetz der Erhaltung der Masse zurück, also Physikunterricht, glaube ich. Und ich glaube, der erste Satz der Thermodynamik, Energie kann weder zerstört noch erschaffen werden. Wenn man das sind so meine Merksätze dazu, zu sagen, okay, innerhalb unseres energetischen Kreislaufs auf dem Hof, ich pack vorne was rein und kann es doch so oft umwandeln, dass immer was Leckeres rauskommt.
Ja.
Und das sind, sag mal, das sind Gedanken, mit denen wir uns ganz intensiv befassen. Natürlich auch schon umsetzen, durch die Biogasanlage, durch Eigenfutteranbau. Wir haben 200 kW Solar, wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage, wir haben eigenen Strom, wir haben drei Brunnen. Also wir sind da sehr sensibel, was das angeht, unabhängig zu sein, aber vor allen Dingen nicht mehr zu nehmen, als wir brauchen und auch nicht auszunutzen, den Planeten nicht auszunutzen. Und vor allen Dingen sind wir also auch selbstbewusst zu sagen, bitte kopiert uns, sag ich mal. Ne? Und das ist also so, das soll nicht, es ist nicht arrogant, sondern wir wissen, dass wir in einigen Sachen was gut machen. Wir wissen, dass wir in anderen Sachen überhaupt nichts gut machen. Aber das, was wir gut machen, bitte kommt doch her, guckt es und euch an, sprecht mit uns und nehmt euch das raus, was ihr braucht. Weil das machen wir auch permanent. Mhm. Wir machen ganz viele Exkursionen, gucken uns Sachen an und gemeinsam können wir das schaffen. Und es ist ja, sag mal, wenn man morgens aufsteht und sagt, warum mache ich das alles? So, und darum geht's mir ja, zu sagen, ja, ich will einfach ausgesorgt haben. Das finde ich verhältnismäßig einfach, das zu. Aber dann müsste ich meine Seele verkaufen und dann ist das Konto voll. Kein Thema. Habe ich 5 Sachen in der Schublade, kann morgen losgehen.
Ja.
Ne? Aber das ist ja nicht das Ziel. So, das Ziel ist ja irgendwie auch, was voranzubringen. So, und also ich komme aus einer sehr politischen Familie und auch unsere Eltern waren früher immer sehr aktiv, was das anging. Und das hat natürlich seine Spuren hinterlassen, zu sagen, okay, ich will mehr als einfach nur einen guten Käse zu machen, sondern ich will am Ende, oder am Ende, unsere große Vision ist eigentlich, den klimapositiven Käse zu machen. Also wirklich CO2-positiv zu sagen, sobald ich unseren Käse esse, wird die Welt besser. Und das geht. Ne? Und das Ganze geht dann im Prinzip zurück auf so ein Prinzip Cradle to Cradle nennt sich das. Martin Baumgart heißt er. So dieser Energieausgleich von der Wiege zur Wiege. Also wenn ich Energie schenke in Form von Käse, brauche ich von dem Gegenüber aber auch Energie wieder zurück. Und das kann nicht nur Geld sein. Sondern das muss halt irgendwie balanciert werden. Und das ist die große Frage, die wir lösen müssen. So, und da haben wir halt Bock zu. So, und genau. So, Punkt. Ja, ich höre es auf.
Ich merke, du sprichst nicht das erste Mal darüber.
Das ist ein deiner
Leidenschaftsthemen.
Absolut, da ich Bock zu. Und ja. Das ist auch nicht nur Bock, sondern das ist auch wichtig. Und ich finde, das muss auch, alle Gedanken sind erlaubt. So. Und da sind bestimmt ganz viele Stolpersteine in meinen Gedanken und bei meinem Bruder. Aber je eher wir uns damit auseinandersetzen, dass nicht alles so bleibt, auch wenn ich das höre, ja, das soll wieder so wie vor Corona. Nee, das gibt's nicht. Das ist aber alles Quatsch, sondern wir haben jetzt eine Herausforderung und wir müssen work in progress. Wir müssen loslegen, Gas geben, Spaß dabei haben, gut essen und dann wird das auch alles so. Ne? Und nicht den Kopf in den Sand stecken. Also ist immer so dieser Satz, eine Tür schließt sich, eine öffnet sich. Aber wir müssen auch eigentlich durchgehen. So. Und das vermisse ich so ein bisschen. Und wir sehen natürlich, wir haben eine Verantwortung, wir haben 80 Mitarbeiter, wir haben Kindergarten und alles Mögliche hier. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung, ein bisschen vorwärts zu gehen und zu sagen, Leute, da ist doch die Tür, hakt euch ein, wir ziehen euch durch, so ungefähr. Oder wir zeigen euch den Weg. So. Und jeder ist willkommen, sich mit einzuklingen.
Mit wem würdest du dich denn da gerne mal bei einer Tasse Tee drüber austauschen? Meine letzte Frage ist immer dieselbe. Genau. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Ja. Mit wem würdest du das gerne machen?
Also du hast mich ja auch darauf vorbereitet. Tatsächlich wäre der Professor Baumgart heißt er, glaube ich, einer.
Und lern mal schön seinen Namen vorher, bevor du mit ihm Tee trinkst, ne?
Ja, weißt genau. Das wäre mit Sicherheit ein sehr inspirierendes Gespräch, ne? Weil ich hatte ja mal einmal zum Vortrag hier in der Hofküche, aber da war nicht so viel Zeit für den direkten Austausch. Und die Gedanken sind wirklich visionär richtig und das in den Kontext zu gießen ist hochspannend auf jeden Fall.
Meine Gedanken drehen sich weiterhin nur noch um diesen Käse hier. Ich werde ihn gleich vorne im Verkauf nochmal holen. Ja. Thilo, vielen Dank für diese super spannenden Einblicke in den Hof Backensholz und auch in eure Visionen.
Ja.
Ich drücke dir Daumen. Wir hören uns wahrscheinlich spätestens im nächsten Jahr auf der Nordgastro, wenn sie denn toi 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 stattfindet.
Ja.
Zum Thema Feinheimisch hatten wir kurz angerissen.
Genau.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Super
vielen
gerne.
Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Thilo Metzger-Pedersen.